Also digitaler Vertrieb, das ist natürlich kein Thema, das Startups exklusiv haben. Das betrifft im heutigen Technologiezeitalter Thema Mobile, Thema Online-Banking, auch klassische Institute genauso. Deswegen werden wir uns heute auch dem Thema Forget the Product Targeting von Bankkunden und Crowd-Investoren nicht nähern aus einer gegensätzlichen Perspektive, sondern wir werden die Normen und Umstände beschreiben, die für beide Seiten, so wie sie oft als Gegensatz ja in der Presse kolportiert werden, die für beide Seiten gleichermaßen interessant sind. Wir, das sind Jens Jennissen und Alexander Kiem von Fair.de und Christoph Jakobs und ich von Linden Partners. Wir werden das Ganze in drei Schritten machen. Ich werde jetzt erstmal die Technik, die dem Targeting zugrunde liegt, darstellen und die rechtlichen Grundlagen kurz umreißen. Vor allen Dingen aber auch die Probleme, die es im Bereich des Targeting gibt, schnell ansprechen, um dann überzuleiten zu Fair, damit uns Fair einmal zeigen kann, wie man datenschutzkonform Nutzer und dann eben auch zukünftige Kunden tracken und eben targeten dann kann. Ganz am Anschluss, wenn Fair.de dann durch ist, wird uns Christoph Jakobs noch erzählen, was passiert, wenn man die gesetzlichen Vorgaben, die es eben für das Targeting gibt, nicht einhält. Das sind dann die aufsichtsrechtlichen Sanktionen im dritten Teil. Fangen wir direkt an mit dem Targeting. Was ist das Ziel? Das ist ganz einfach. Wir wollen Werbung online, das heißt im Browser auf feststehenden Computern, aber vor allen Dingen auch im Bereich Mobile, möglichst kostengünstig ausspielen. Das heißt, wir wollen sie vor allen Dingen an Kunden ausspielen, die für unser Produkt in Betracht kommen. Und dafür müssen wir die Kunden kennen. Wir müssen, um sie zu kennen, die Kunden kennenlernen, legen Profile über sie an und haben dann die Möglichkeit, ohne große Streuverluste, das heißt also vor allen Dingen relativ günstig, Werbung zu schalten. Auf dieser Folie werden wir uns jetzt zumindest in meinem Teil die ganze Zeit bewegen. Es geht los mit den wesentlichen Technologien, die im Targeting eingesetzt werden. Das sind zunächst erstmal Cookies. Cookies kennt jeder zumindest den Begriff nach. Das ist datenschutzrechtlich erstmal überhaupt kein Thema der Cookie selbst, denn der Cookie selbst ist nur eine Textdatei, ein Container, die auf dem Browser, in dem Browser des Computers jeweils hinterlegt wird. Datenschutzrechtlich interessant ist, was in den Cookies hinterlegt wird. Das sind vor allen Dingen erstmal eine ID des Clients, das heißt des jeweiligen Gerätes, mit dem der Nutzer unterwegs ist. Hier muss man genau unterscheiden, es betrifft nicht den Nutzer selbst, der hat noch keine eigene ID, sondern es ist vor allen Dingen das Gerät eben, was eine ID zugewiesen bekommt. Und dann sind es verschiedene Daten eben über das Surfverhalten des Nutzers, die in diesem Cookie hinterlegt werden. Da kann man jetzt dann nochmal unterscheiden zwischen First- und Third-Party-Cookies. Also First-Party-Cookies, das sind die, die ich als Webseitenbetreiber oder als Diensteanbieter, wie man das im rechtlichen Sinne dann beschreibt, selbst setze, und Third-Party-Cookies sind die, die ich zum Beispiel über den Facebook-Plugin-Button durch Drittanbieter, durch die Einbindung deren Codes in meine Seite, durch Drittanbieter setzen lasse. Was es mit der Unterscheidung auf sich hat, dazu kommen wir dann später nochmal. Ein ganz großes Problem haben Cookies aus Webseitenbetreiber-Sicht. Sie können gelöscht werden vom Nutzer. Jeder kann einen Werbeblocker bei sich installieren und er macht vor allen Dingen eins, eben solche Cookies nicht zulassen. Das macht für mich als Webseitenbetreiber, stellt das ein großes Problem dar, denn ich kann dann den Nutzer nicht mehr weiter verfolgen. Das kann ich aber ganz gut mit einer Technologie, die es auch schon länger gibt, die aber jetzt gerade seit 2 Jahren ungefähr erst in der größeren Diskussion ist, und zwar mit Fingerprints. Fingerprints sind natürlich jetzt keine physischen Fingerabdrücke, die wir von Nutzern nehmen. Es handelt sich aber um sozusagen ein Bild, womit man umschreibt, dass man einen Fingerabdruck nimmt von dem Browser des jeweiligen Nutzers. Das kann der Nutzer nicht unterbinden, denn um über die App oder über den normal feststehenden Computer überhaupt eine Internetseite ausgespielt zu bekommen, muss ich eins machen, ich muss dem Server Informationen über mich geben, dem Server, auf dem die Internetseite liegt. Das heißt, ich muss ihm sagen, was ich für einen Browser benutze, was für ein Betriebssystem drauf ist, welche Schriftarten installiert sind, welche Plugins drauf sind, damit der Server dann die Webseite, die ich selbst aufrufen will, auch korrekt darstellen kann. Der Server kann natürlich eins machen, sich genau diese ID, diesen Fingerprint merken und dann, wenn ich mehrfach drauf war auf seiner Seite oder auf diesem Server, eben auch Rückschlüsse aus meinem Verhalten ziehen. Viele sind skeptisch, was die Genauigkeit dieser Fingerprints angeht. Studien zeigen, dass man mit einer Korrektheit von bis zu 93% Nutzer wirklich identifizieren kann, so dass man hier, dadurch, dass die Löschmöglichkeit gerade nicht besteht, sogar schon oft viel weiter sein kann oder viel, viel größere Vorteile haben kann, eben als bei teilweise ungenaueren Cookies. Gerade heute Morgen habe ich noch mal zurück zum Thema Cookies, eine interessante Sache gelesen. Bei Heise Online kann man das nachlesen. Verizon, ein amerikanischer Telefonanbieter, hat jetzt, das wurde jetzt sozusagen aufgedeckt, einen neuen Cookie installiert, den Super Cookie, der sozusagen von dem ersten Moment der Verbindung mit dem Internet oder mit sonstigen Systemen dem Nutzer eine Unique ID zuweist. Das heißt, über die Geräte-ID hinaus wird noch mit dem Anschluss, also unter Ausnutzung der Macht, die so ein Netzbetreiber eben hat, der Nutzer weiterhin getrackt. Das ist natürlich aus deutscher datenschutzrechtlicher Sicht absolut unvorstellbar. Und jetzt kommen wir zu dieser Sicht. Die zentrale Norm, die das Anlegen von Profilen regelt, ist bei uns im deutschen Telemedienrecht der 15.3 TMG. Der 15.3 selbst ist relativ umstritten schon. Die Diskussion darum müssen wir uns jetzt hier aber leider ersparen, nur ganz kurz. Es wird sehr häufig bezweifelt, dass er überhaupt europarechtliche Standards an die Profilbildung einhält. Der hat ein paar sozusagen Anforderungen nicht, die zugrunde liegende Richtlinie aber sozusagen enthält. Standpunkt der Bundesregierung ist, wir machen nichts, wir setzen die Richtlinie nicht weiter um. Unser 15.3 erfüllt alle europarechtlichen Vorgaben. Und das ist momentan auch der absolute, sozusagen der letzte Stand. Und da scheint sich zumindest bis zur Datenschutzgrundverordnung auch erstmal nichts zu ändern. Was kann aber 15 Absatz 3? Was setzt der voraus? Er setzt zum einen voraus, dass wir transparent tracken. Das heißt, wenn wir Profile anlegen als Webseitenbetreiber, als Appbetreiber über unsere Nutzer, dann sind wir nach dem TMG verpflichtet, den Nutzer darüber zu informieren, welche Daten wir in diesen Profilen speichern. Wir müssen ihm darüber hinaus, wenn wir ihn informiert haben, auch die Möglichkeit geben, dieser Profilanlegung zu widersprechen. Das heißt, er muss jederzeit sagen können, ich möchte nicht, dass ein Profil von mir erstellt wird und mein Surfverhalten weiter getrackt wird. Wir dürfen vor allen Dingen eines nicht, das ist ganz besonders wichtig auf der Anwenderseite, also auf der jeweiligen Seite der Dienstebetreiber, wir dürfen die Daten, die wir aus den Profilen, die wir in den Profilen erstellen, nicht zusammenführen mit anderen Daten, die wir über den Nutzer haben und eben vor allen Dingen nicht mit personenbezogenen Daten. Wir dürfen also keine Identität des Wissens, das wir sozusagen haben über die Person des Nutzers, herstellen mit den Daten, die wir über sein Nutzerverhalten bei uns haben. Und das Ganze knüpft an die vierte Voraussetzung, das ist das Pseudonym. Das Profil muss, um überhaupt ein zulässiges Profil im Sinne des TMG zu sein, ein pseudonymes Profil sein. Und dafür ist es erforderlich, dass wir alle Daten, wie etwa den Namen oder sonstige identitätsbezogene Daten, die wir über den Nutzer haben, so sehr aus dem Profil entfernen, dass es extrem erschwert wird, so undeutlich ist die Norm, erschwert wird, auf die Person selbst Rückschlüsse zu ziehen. Das bedeutet übersetzt eigentlich nur eins, nämlich dass das Profil, das wir anlegen über den Nutzer, dass das keinen Personenbezug haben darf. Weil aber ein Personenbezug hergestellt wird zu einer tatsächlichen existierenden Person, ist sozusagen die umstrittenste datenschutzrechtliche Frage, die es gerade gibt. Der BGH hat, weil er die Frage selbst nicht entscheiden konnte, sie gerade dem EuGH nicht entscheiden wollte, dem EuGH vorgelegt, dessen Entscheidung steht aber noch aus. Kurzes Beispiel zu den unterschiedlichen Meinungen, die dazu vertreten werden, die IP-Adresse. Wenn ein Webseitenbetreiber in dem Profil, das er anlegen will über seinen Nutzer, die IP-Adresse des Nutzers speichert, ist das aus seiner Sicht erstmal kein personenbezogenes Datum, denn er hat nicht die Möglichkeit, über die IP-Adresse auf die Identität des Nutzers zu schließen. Die Vertreter der Auffassung, dass es nur auf den Webseitenbetreiber selbst ankommt, kommen hier zu dem Ergebnis, ein Profil, das die IP enthält, ist ein pseudonymes Profil und erfüllt deshalb die Anforderungen des 15.3. Die Sicht der Datenschutzbehörden ist aber eine andere. Aus der Sicht der Datenschutzbehörden ist jeder einzubeziehen, in die Betrachtung liegt ein Pseudonym vor oder nicht, jeder einzubeziehen, der überhaupt Daten über den Nutzer haben könnte. Wenn wir uns jetzt hier auf die IP-Adresse selbst nochmal beziehen, muss man vor allen Dingen natürlich den Provider in Bezug nehmen. Der Provider, also der vielleicht dann Anbieter des Telefonanschlusses, mit dem sich der Nutzer einwählt, hat natürlich die Möglichkeit, über die IP-Adresse zu ermitteln, wer die natürliche Person hinter dem Zugriff war. Das kann er selbst bei dynamischen IP-Adressen, die etwa alle 24 Stunden wechseln, natürlich über die Verbindung mit dem Zeitcode, mit dem Zeitstempel des Zugriffes machen. Wer also jetzt sagt, wie das viele Datenschutzbehörden tun, dass wir auch dessen Wissen dem Diensteanbieter zurechnen müssen, der kommt dazu, dass ein Profil, das die IP-Adresse enthält, kein pseudonymes Profil ist und deswegen ein unzulässig angelegtes Profil, das den Voraussetzungen des TMG nicht entspricht. Momentan ist es allerdings so, dass der 15.3, und das ist auch der aktuelle Stand sozusagen in der Literatur, den Diensteanbieter sehr stark in Bezug nimmt. Das heißt, wir, und das hat auch der BGH in seinem Vorlagebeschluss beim Europäischen Gerichtshof durchklingen lassen, können aktuell noch davon ausgehen, dass dieser relativen Ansicht, die also nur auf den Diensteanbieter selbst abzielt, gefolgt werden wird. Und das ist natürlich für uns in der Rechtsberatung auch das Entscheidende, was gibt uns die Norm vor. Wir können also sagen, wenn der Diensteanbieter selbst nicht in der Lage ist, aufgrund bestimmter Daten eine Person zu identifizieren, dann ist das immer noch ein Pseudonym. Jetzt macht man dieses Tracking ganz regelmäßig nicht selbst als Webseitenbetreiber, denn das würde bedeuten, man müsste eine IT-Abteilung unterhalten, die Geld kostet, oder man müsste selbst programmieren können, was nicht viele Diensteanbieter können. Das heißt, man wird vor allen Dingen eins tun, man greift auf Dienste oder Angebote von Drittanbietern zu. Das war jetzt laut und leise. Und dabei stehen vor allen Dingen die Social Plugins. Wir schauen uns jetzt ein paar Anwendungsfälle an. Im Vordergrund Social Plugins, damit gemeint ist, sind vor allen Dingen zwei Sachen. Das ist der Twitter-Share-Button und der Facebook-Share-Button. Warum sind die überhaupt ein Problem für einen Webseitenanbieter? Der Hintergrund ist, dass wer einen Facebook-Like-Button, was sich auf der Internetseite installiert, jeweils, um überhaupt Statistiken über seine Seite zu bekommen oder um Nutzerprofile auslesen zu können, auch eine Facebook-Fanpage unterhalten muss, in deren Backend er dann Nutzerprofile eben gegebenenfalls erkennen kann. Diese Fanpage oder für diese Fanpage ist aus Sicht der deutschen Datenschutzbehörden verantwortlich der Betreiber dieser Fanpage, also nicht nur Facebook. Das heißt, dass eventuelle Datenschutzverstöße, die durch diesen Facebook-Like-Button vonstatten gehen, dem Betreiber der Facebook-Seite und nicht Facebook selbst zuzurechnen sind. Schauen wir uns an, welche Datenschutzverstöße da in Betracht kommen. Transparenz. Können wir den Nutzer tatsächlich darüber aufklären, was mit den Daten, die der Facebook-Like-Button über ihn an Facebook weiterleitet, passiert? Wir können es nicht, denn keiner weiß genau, welche Daten hinter dieser Technologie stehen. Das heißt, schon da entspricht der Installateur sozusagen des Facebook-Like-Buttons nicht den Anforderungen des TMG. Können wir ein Widerspruchrecht einräumen dem Nutzer? Können wir auch nicht, denn es gibt faktisch keine Möglichkeit, auf Facebook diesem Tracking zu widersprechen. Diese Möglichkeit gibt es vor allen Dingen auch nicht für User, die gar nicht bei Facebook eingeloggt sind. Also auch hier haben wir ein Problem. Wie sieht's aus mit der Zusammenführung? Findet eine Zusammenführung statt? Findet sie nicht statt? Man weiß es nicht. Naheliegend ist, dass es stattfindet, weil Facebook natürlich die Möglichkeit hat, über die Cookies, die installiert werden, auch das Nutzerverhalten mit einzelnen Profilen, also eben auch mit personenbezogenen Daten, zu verbinden. Und damit ist auch die vierte Voraussetzung, das ist sozusagen das Interessante am Facebook-Like-Button, er entspricht allen vier Voraussetzungen nicht, sozusagen nicht erfüllt. Wir wissen eben auch nicht, ob es ein pseudonymes Profil ist. Noch ganz kurz zu dem Punkt, bin ich verantwortlich für die Facebook-Fanpage? Ich habe dazu mit meinem Kollegen David Krebs Ende vergangenen Jahres was geschrieben. Wer da noch Details zu nachlesen will, kann das in der Zeitschrift IT-Rechtsberater tun. Damit zum zweiten ganz wesentlichen Drittanbieter-Tool, Google Analytics, jetzt in der neueren Version Google Universal Analytics. Google Universal Analytics ist die Weiterentwicklung des normalen Google Analytics Tracking Tools und hat vor allen Dingen einen ganz wesentlichen Vorteil aus der Anwendersicht. Google Universal Analytics macht es möglich, einzelnen Nutzern User-IDs zuzuordnen. Das heißt, wir haben nicht mehr, so wie wir das am Anfang bei den Cookies gesehen haben, nur eine Client-basierte ID, die also an das Gerät selbst anknüpft, sondern wir haben eine ID, die direkt an der Person des Nutzers anknüpft. Und das macht ganz viele Dinge möglich, vor allen Dingen zwei wesentliche. Einmal können wir geräteübergreifend tracken. Das heißt, an meinem eigenen Beispiel, ich habe im Januar Karten gekauft für den Tough Mudder, das ist so ein Hindernislauf, auf meinem feststehenden Arbeitscomputer, habe trotzdem noch ein halbes Jahr später, bis das stattfand, auf meinem Handy Werbung dafür bekommen. Das ist natürlich total ineffizient aus der Sicht der Veranstalter, weil ich den eigentlichen Abschluss ja schon längst gemacht habe. Das wäre unter Einsatz von Universal Analytics mit einer mir zugewiesenen ID nicht passiert und die Werbung natürlich dann auch wesentlich günstiger gewesen für den jeweiligen Anbieter. Und eins, neben dem Cross-Device-Tracking, also diesem geräteübergreifenden Tracking, ist eben auch noch möglich, wenn man Nutzern eine konkrete ID zuordnet. Das ist das Offline-Tracking. Wir können, wenn wir ein Shop-Betreiber sind und Nutzer sich auf dem Shop, auf dem Portal etwa einloggen, die konkrete User-ID dem Login zuordnen. Das heißt, wir können auch in unserem Kundenmanagement-System die User-ID zuordnen und könnten auch dann, wenn der Nutzer im Offline im Shop etwa mit einer Kundenkarte bezahlt, Offline-Käufe oder Offline-Vorgänge, auch den Vorgang, das nicht gekauft wurde, abbilden in unserem Profil und dann etwa online auch wieder Werbung ausspielen. Auch hier gibt's ganz viele Probleme. Wir wissen nicht, Transparenz, genau was passiert bei Google mit den Daten. Zusammenführungsverbot ist ein großes Problem. Die meisten Nutzer im Internet haben irgendwo auch einen Gmail-Account, hinter dem sich personenbezogene Daten verbergen. Das heißt, hier wird zumindest kolportiert, kann es möglich sein, dass eine Zusammenführung dieser Daten stattfindet und womit wir dann auch außerhalb des Bereichs des Pseudonyms wären. Und jetzt seit vergangenen Dienstag kommt natürlich bei der Anwendung von Drittanbietersoftware noch ein weiteres Problem dazu. Der EuGH hat Safe Harbor gekippt, das heißt die Möglichkeit, datenschutzrechtskonform Daten in Amerika zu speichern und zu verarbeiten, sieht sich jetzt zumindest zurückgehalten formuliert gewissen Schwierigkeiten ausgesetzt. Ja, also es ist jetzt sozusagen jeder auf Anwenderseite, der Daten seiner Nutzer außerhalb Deutschlands exportiert in die USA, wenigstens verpflichtet, das zu überprüfen nach dieser Entscheidung. Damit sind wir jetzt bei ganz vielen Problemen angekommen, die durch Drittanbietersoftware entstehen. Man muss die nicht benutzen, dass man die nicht benutzen muss zum Tracking, wie man datenschutzkonform trackt. Das wird uns jetzt gleich Fair.de erzählen, in Person von Jens Jennissen, CEO bei Fair.de, der jetzt erstmal uns kurz erzählen wird, was Fair.de macht und dann in Person von Alexander Kiem, der uns etwas zu den technischen Hintergründen des Trackings auf eurer Seite erzählt. Jens, darf ich bitten?
Ja, ich habe hier ein Mikro. Ist das an? Ja, ne? Gut. Ja, danke, Christian. Ich habe von Cookies keine Ahnung. Ich glaube immer noch, dass man die essen kann, aber das ist meine persönliche Meinung. Noch einmal kurz zu den Bemerkungen des BaFin-Chefs. Wir sind absolut dafür, dass wir die gleichen Regelanwendungen haben wie die großen Anbieter. Vielleicht gegen die Bemerkung eher dahin, dass wir alle wissen, dass wenn es bei großen Anbietern Rechtsverstöße gibt, es dort vielleicht Geldstrafen oder Auflagen gibt. Kleinere Läden macht man dann gerne direkt zu. Also die gleiche Anwendung der Regeln hätten wir dann auch gerne. Und wir wissen auch, dass es aus Ecke der traditionellen Anbieter massiven Druck auf die BaFin geht, auf Stammtischparolenniveau, die Fintechs alle zumachen, das ist alles kriminell. Also vielleicht sei er sich auch da mal angeregt, sich mal öffentlich zu äußern, dass es vielleicht nicht alles so schlimm ist. Kommen wir nun zum Detailseminar Altersvorsorge. Es sind so circa 30, 40 Slides. Was ist Fair.de und warum machen wir das? Das ist die eigentliche Frage. Der Startpunkt für uns war Angie, beziehungsweise ihr Vorgänger Gerd. Gerd wurde beraten von Walter und Bert. Und Walter und Bert und Gerd wollten diesem jungen Mann hier helfen. Dieser junge Mann hat nicht nur eine Zahnlücke, er hat auch eine Rentenlücke. Und zwar dadurch, dass die staatliche Rente nicht für ihn ausreicht. Und Ziel dieser drei Helden war, dass die Lücke geschlossen wird durch private Altersvorsorge. Diese privaten Altersvorsorgeprodukte, Riester und Rürup vor allen Dingen, mussten natürlich an den Mann gebracht werden durch den Mann mit dem Schnäuzer. Das Bild in der Öffentlichkeit, was sich dann festgesetzt hat über die letzten 10 Jahre, ist eigentlich das. Also wenn wir auf Facebook etwas posten zur Riester-Rente, kommen innerhalb von 3 Minuten Kommentare, Riester ist scheiße, sorry, aber genau das steht da, und Riester ist nur für Walter Riester gut und Riester ist nur für Maschmeyer gut. Diese 3 Kommentare kommen immer. Ja. Hintergrund war auch, dass die Branche vielleicht nicht alles richtig gemacht hat, also Aussagen eines Beraters, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, dass er sagt, was für ein Beleidigung, habe ihm ein Angebot zugesendet, jetzt will er auch noch die Versicherungsbedingungen haben. Ja, also das war die Transparenz, die die Branche in den letzten Jahren gelebt hat. Die Folge davon ist in der Altersvorsorge, dass die Kunden zwar abstrakt wissen, dass sie etwas tun müssen, aber den Anbietern nicht mehr vertrauen. Sie auch nicht genau wissen, wie sie das Problem der Rentenlücke lösen sollen und dann einfach meistens nichts tun. Und genau vor diesem Problem standen wir auch und haben uns dann entschieden, dass wir das selber lösen wollen, weil wir nicht geglaubt haben, dass die Branche das lösen kann und dass die Branche traditionell über ihre Strukturvertriebe, über ihre Offline-Vertriebe die Produkte an die Kunden verkauft, die Kunden die Produkte aber eigentlich lieber selber kaufen sollten, wie das bei den meisten anderen Produkten auch der Fall ist und dass das bei diesen Produkten, obwohl sie komplex sind, auch möglich ist, wenn die Produkte einfach sind und transparent sind. Das ist ein Mantra, wo die Branche sagt, Produkte werden verkauft, das wird sich auch nie ändern und es ist völlig unmöglich, dass der Kunde ein solches Produkt selber kauft. Die bisherigen Produkte dafür waren ungeeignet, das war klar. Und irgendwie. Das lag an den hohen Kosten, die natürlich für den Vertrieb eingebaut wurden. Die wurden häufig natürlich an Stellen eingebaut, wo man sie nicht findet, im Kleingedruckten. Das führt auch dazu, dass die Produkte möglichst komplex gehalten wurden, sodass der Kunde die Produkte nicht findet, die Kosten nicht findet. Und wiederum auch so viel Komplexität eingebaut wurde, dass man Kickbacks unterbringen konnte, dass man dann keine wissenschaftliche Geldanlage zum Beispiel nutzte, sondern einfach Konstruktionen, die möglichst gut für alle Beteiligten waren, außer für den Kunden. Wir haben dann entschieden, wir machen keine Plattform, wo wir bestehende Produkte anbieten, weil die bestehenden Produkte unserer Meinung nach alle nicht besonders gut waren, sondern wir haben gesagt, wir bauen eben das Auto und nicht das schnellere Pferd und machen das einfach neu. Wir haben zunächst mal einen Register-Vorschauplan entwickelt, sind gerade dabei, weitere Produkte aufzulegen im Bereich Altersvorsorge, Rürup und betriebliche Altersvorsorge und haben eben den Fokus auf das Produkt gelegt und auf die gesamte Wertschöpfungskette. Und der große Unterschied zwischen Fintechs und Banken, also ich komme selber aus dem Handelsbereich und gerade Handelsräume sind ja hochgradig technologisch hochgerüstet und da sind Banken eigentlich sehr, sehr weit, auch was die Backoffice-Prozesse angeht, gerade die großen Banken. Aber was in diesem Tech-Bereich bei Fintech eigentlich fehlt, ist eben, dass man die Technologie auch für den Kunden nutzt. Und abgesehen davon, dass das gesamte Angebot auf den Kunden zugeschnitten werden muss, eben auch die Technologie zur Lösung eingesetzt wird. Und das war eben unsere Lösung, produktseitig das neue Produkt, aber eben auch das Online-Angebot mit verschiedenen Hilfestellungen anzubieten, um dem Kunden das Problem Altersvorsorge näher zu bringen und auch so ein komplexes Thema wie Riester möglichst einfach darzustellen. Und nun, dass wir das Produkt haben, geht es eben darum, wie bekommen wir Kunden und wie wissen wir, wer die Kunden sind. Und dazu mehr von meinem Mitgründer Alex.
Genau. Jawohl, ist an. Ja, schönen guten Tag, Alex Kien mein Name. Ich komme aus einem dieser 6000 BTX-Haushalte und würde Ihnen gern vorstellen, was da 25 Jahre später bei rausgekommen ist. Wir haben uns bei Pferde.de überlegt, natürlich brauchen wir auch ein Targeting. Es ist relativ illusorisch, das komplett ohne machen zu können, aber man hat ja nicht zuletzt, weil wir als Fintech nochmal doppelt beäugt werden, gewisse Anforderungen, die man eigentlich erfüllen möchte. Das geht in verschiedene Bereiche. Zum einen hat man eben den Punkt, ich will die Besucher optimal wiedererkennen. Christian hat es ja schon erklärt, das ist im Endeffekt, ich möchte wissen, wenn jemand kam, ist was aus dem geworden? Kommt er irgendwann wieder? Gerade bei Finanzprodukten. Ich meine, das ist somit das Teuerste, was man online kaufen kann. Wenn man sich jetzt nicht gerade ein Sofa-Abo kauft, dann hat man im Endeffekt eine hohe Hürde und dann will man wissen, wie entwickelt sich dieser Interessent zum Kunden durch diese ganzen Hürden. Das ist soweit der No-Brainer. Spannend wird es jetzt. Ich muss es ja auch irgendwie technisch implementieren können. Also es war auch schon der Punkt, erstaunlich viele können nicht programmieren. Dementsprechend ist es jetzt nicht trivial, wie kann ich das technisch integrieren. Ich muss ja verknüpfen können, um diesen Weg nachvollziehen zu können. Da war mal ein Besucher, dann wurde es ein Interessent, dann irgendwann wird es ein Kunde und der Kunde macht ja irgendwann auch Umsatz. Das klingt jetzt trivial, aber ich muss es ja alles zurückrechnen können, weil ich will ja am Ende wissen, wie kriege ich Besucher auf die Seite, was bringen die mir an Umsatz? Und das über die Umwege, erst Interessenten zu werden, dann Kunden und so weiter. Das muss ich in beide Richtungen rechnen können, sonst kriege ich nicht die Geschäftsmetriken zusammen, die ich brauche, um diesen Prozess zu optimieren, weil genau aus dieser Optimierung kommt ja die Kosteneffizienz, die Fintechs gegenüber Fin-Schnauzbärten haben. Ich mache das im Endeffekt, indem ich natürlich dann Dashboards nutze, wo man die Entscheidung, zum Beispiel kippen wir mehr Geld bei Google rein, mal ganz stumpf gesagt, oder fahren wir einen Kanal ganz runter, machen wir bei Facebook was und so weiter. Diese Entscheidung muss ich vorbereiten. Das mache ich mit diesen aufbereiteten Daten, die aus einem Tracking kommen. So wie zum Blabla, wenn man es jetzt umsetzen will, dann überlegt man sich, na, was machen wir denn da? Und klassisch sind externe Tools. Genauso wenig Marketingabteilungen wie Management können programmieren und was dann rauskommt ist, ach cool, da gibt es ja diesen Service, das kostet dann nur 5.000 im Monat und dann habe ich bunte Grafiken, ein paar Torten und sehe so Kanäle und so weiter. Das binde ich einfach ein, ohne drüber nachzudenken. Das führt so weit, dass es inzwischen Services gibt, die den Inhabern von Webseiten erklären, was alles an externen Tools bei ihnen läuft. Also wer sich's angucken möchte, Ghostory ist sehr lustig. Die verdienen Geld damit, dass die ganzen Nutzer, die draußen unterwegs sind, melden an Ghostory, was wo für Tracker laufen. Und das kann Ghostory dann erfolgreich, überraschenderweise, an Firmen verkaufen. Hier bei dir läuft übrigens das und das. Weil eben innerhalb der Managementstrukturen nicht klar ist, wie man so ein Problem lösen soll, ohne einfach nur was einzubinden, was man sich gar nicht genau angeguckt hat. Dennoch ist es natürlich bequem. Man bindet einfach so ein JavaScript-Snippet ein und das setzt dann, Christian hat es ja angesprochen, Cookie, in dem Fall meistens Third-Party. Gibt aber auch die ganz gemeinen, die durch den Anbieter dann ein First-Party-Cookie setzen. Das heißt, ich glaube, ich habe ein Pferde.de-Cookie. In Wirklichkeit geht das aber über den sicheren Kanal in den sicheren Hafen zum Drittanbieter. Auf diesem sicheren Hafen findet dann natürlich ein Datenabgleich statt. Das heißt, ich habe den Tracking-Service auf der einen Seite und dann die ganzen APIs von den entsprechenden Werbepartnern etc., um das matchen zu können. Weiß auch nicht genau, wie das passiert. Das ist das Problem. Es ist für mich auch als Anbieter nicht transparent, wie die Daten dort zusammengeführt werden. Und, das unterschätzen viele, ich glaube, das ist der lustigste Punkt, ich mache mich sehr abhängig. Ich melde ja dem Drittanbieter von Tracking einerseits, wer meine Besucher sind, und andererseits schicke ich dann brav Kundendaten etc. hoch und der Anbieter hat nicht nur die Daten der Kunden, sondern er weiß ja auch, wie meine Umsatztreiber sind. Deswegen habe ich oft solche Situationen, dass er sagt, ja, Startangebot kostet nur 5.000 im Monat, aber ab da hat er mich ja. Weil wenn er dann sieht, ich verdiene plötzlich doppelt, dann sagt er, ja, und jetzt machen wir mal eher 10 und Contact Sales und so weiter. Gut, das Thema hatten wir schon, der sichere Hafen. Die Folie ist noch alt, da waren Fragezeichen. Da könnte man jetzt auch die Durchstreichung benutzen. Wie haben wir es gemacht? Wir haben stattdessen gesagt, sowas muss man als Fintech eigentlich können. Wir bauen es selber komplett. Das heißt, wir liefern dem Kunden ein echtes First-Party-Cookie aus. Also sprich, wir setzen beim Kunden pseudonymisiert, da ist einfach eine Zufalls-ID drin. Also wenn irgendeiner uns besucht, dann heißt der halt 43FA38. Und es reicht auch als Name. Das ist auf dem Browser und wenn er wiederkommt, dann wissen wir, ach, da ist ja 43FA38, mal gucken, was der heute macht. Auf dem Server können wir das verlinken, aber eben nach unserem Gusto. Das heißt, wenn wir sagen, uns interessiert eigentlich, ob aus 43FA38 ein Kunde geworden ist, dann können wir an 43FA38 ranschreiben, der ist jetzt Kunde geworden. Und der hat jetzt einen Vertrag abgeschlossen und noch einen anderen Vertrag. Das ist abstrakt genug, dass der Kunde geschützt ist. Gleichzeitig ist für uns klar, perfekt, aus dem Nutzer, der irgendwann mal von Google kam, ist jetzt ein Kunde geworden. Wunderbar. Und wir können selber immer passend zum Datenschutzrecht skalieren, was wir wie verlinken. Das ist nicht in einer externen Blackbox. Der Vorteil ist natürlich logischerweise, wir übermitteln weder Kunden noch Geschäftsdaten. Also einerseits das, was für den Kunden relevant wäre, andererseits aber auch das, wo der Drittanbieter uns dann hätte, an irgendwelche Drittanbieter, die damit was machen, was wir nicht wissen, sondern wir halten alles on-premise bei uns. dazu kommt, wir sind natürlich sehr flexibel bei den Auswertungsmöglichkeiten. Die Dashboards sehen erstmal nicht so schön aus, weil ich jetzt kein Frontend-Designer bin und dann so eine Zahlenwüste rausliefere, aber es findet sich dann auch jemand, der das Ganze anmalt. Und wenn Jens dann sagt, naja, ich muss jetzt aber wissen, was ist die letzten 3 Wochen über Google gekommen gegenüber Facebook, dann können wir halt individuell alles so bauen und auch nachher optimieren, wie es halt sein muss. Wenn man sich jetzt überlegt von den Anforderungen, die wir vorhin gesehen haben, wie werden die erfüllt? Wir haben einerseits, na, Moment, jetzt wieder gerade gar nicht. Ein bisschen hängen geblieben. Ja. Okay, egal. Wenn wir die oben durchgehen, man sieht also die optimale Benutzerwiedererkennung, die haben wir. Das Linking funktioniert. Die Aufbereitung in Dashboards ist auch gut. Das Einzige, was halt nicht so einfach ist, ist die technische Implementation. Aber da sehen wir eben eine gewisse Kernkompetenz, weil wir eben nicht nur einfach irgendwie Produkte verkaufen, sondern das ist was, was wir als Fintech glauben sollte, zum Standardrepertoire gehören. Danke.
Ja, vielen Dank. Durch Alexander Kiem und Jens Jennissen wissen wir, warum es sich lohnt zu tracken und wie man es macht. Durch Christian Lange-Hausstein wissen wir, wie man es rechtskonform tut. Und ich möchte jetzt in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit ein paar Takte nur dazu sagen, warum es sich lohnt, es rechtskonform zu machen. Nämlich, was die aufsichtsrechtlichen Sanktionen wären, wenn man es eben falsch macht. Dabei möchte ich mich beschränken auf die datenschutzaufsichtsrechtlichen Sanktionen und auf die private Aufsicht sozusagen, die nämlich im Zweifel vielleicht noch viel effizienter ist als die langsamen und chronisch unterbesetzten Behörden, gerade bei der Datenschutzaufsicht, nämlich die Mitbewerber im Sinne des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, gegen die das UWG, die Abmahner und die dahinterstehenden Anwälte vor allem, die gerne abmahnen. Das wären dann auch wir. Ach, pardon, das geht jetzt zurück. So. Zum einen die Datenschutzsanktion. Das ist eigentlich ganz einfach. Der gute Jurist liest weiter. Nach dem 15 TMG kommt der 16 TMG, 50.000 Euro Bußgeld. Das kann § 30 Ordnungswidrigkeitengesetz auch gegen das Unternehmen selber verhängt werden. Und das wird auch zunehmend robuster. Die Praxis der Datenschutzaufsichtsbehörden wird da auch strenger und das wird tatsächlich auch verhängt. Insofern gibt es auch das jetzt in letzter Zeit ja viel diskutierte Unternehmensstrafrecht, dass also auch die Unternehmen direkt selber sanktioniert werden können. Spannender und auch tatsächlich vielleicht effizienter in der Praxis ist die private Aufsicht. Die Zeit schreibt heute im Zusammenhang mit VW von der privaten Strafverfolgung durch US-Kanzleien. Das ist jetzt hier in unserem Kontext, wären das also die schon erwähnten Kanzleien, die abmahnen. Und da ist inzwischen eigentlich auch ziemlich klar in der oberlandesgerichtlichen Rechtsprechung, dass Datenschutzvorschriften Mitbewerber zur Abmahnung berechtigen. Das ist jedenfalls klar für das BDSG. Das ist im Kontext des TMG auch klar für den § 5, das haben wahrscheinlich fast alle auch immer mal mitbekommen oder gelesen, die Impressumspflicht. Wer gegen die Impressumspflicht verstoßen hat, der wurde abgemahnt. Das war jetzt kein datenschutzrechtliches Thema, aber das TMG beinhaltet eben auch datenschutzrechtliche Vorschriften in den 11 fortfolgenden. Und da ist bislang, gibt es noch keine Rechtsprechung dazu, aber wir sehen selber zumindest die große Gefahr, dass auch aufgrund dieser datenschutzrechtlichen Vorschriften Wettbewerber abmahnen und dadurch nach Impressum 2.0, nämlich die Impressumspflicht bei Facebook Fanpages, vielleicht auch irgendwann ein Impressum 3.0 droht. Insofern lohnt es sich auch, die Ratschläge von Christian Lange-Hausstein zu befolgen und rechtskonform zu checken, was ja auch problemlos möglich ist, was wir durch fair.de gesehen haben. Das war es erstmal. Dankeschön.